als ich das allererste Mal in Nordnigeria, in diese Krisenregion gefahren bin. Da sind wir in einen Bundesstaat aufgebrochen, der unter Ausnahmezustand steht und wo Boko Haram quasi noch ganz vor kurzem Anschläge verübt hat und die Gefahr nach wie vor bestand, dass sie da auch weiterhin Anschläge verüben werden. Und wir sind dann dort angekommen, waren mit unserem Stringer verabredet und er tauchte einfach nicht auf. Also das fing halt natürlich dann schon erstmal nicht so toll an, dass wir dort am Flughafen stehen. Also Flughafen ist halt so ein Rollfeld und keiner da war, der uns mit dem Auto dort abholen sollte, der uns quasi wie vereinbart mit den Interviewpartnern in Kontakt bringen sollte. Der war dann erstmal gar nicht da. Und ja, und irgendwann tauchte er dann schon auch auf. Aber das ging dann halt so ein bisschen so weiter. Also mit dem lief das dann nicht so richtig gut.
Was machen Sie dann in so einer Situation? Weil Sie sind ja auf ihn angewiesen.
Ich bin auf ihn angewiesen. Natürlich versucht man dann erstmal zu sprechen und zu sagen, hör zu, ich habe die Erwartungen an dich. Und was erwartest du von mir? Was ist vielleicht gerade bei dir los? Vielleicht hat er ja familiäre Schwierigkeiten oder so. Das versucht man dann erstmal in einem klärenden Gespräch rauszufinden oder zu sagen, was man für Bedürfnisse hat. Und wenn das dann immer noch nicht gut läuft, was dann in dem Fall tatsächlich so war, dann hatten wir während eines Interviews in einem Flüchtlingslager, hat uns jemand vom Roten Kreuz geholfen. Ein junger Mann, der dort freiwillig gearbeitet hat. Und der war so klasse, dass ich den dann direkt angefragt habe und gesagt habe, sag mal, hast du vielleicht die nächsten paar Tage Zeit und Lust, mit uns zu arbeiten? Und ja, und dann hat man dann vielleicht zwei oder signalisiert dem anderen, naja, vielleicht kannst du für uns die Übersetzungsarbeiten im Hotel machen, weil der war ein bisschen gemütlicher und der andere geht dann mit uns raus. Und so haben wir das in dem Fall dann gelöst.
Okay, das heißt, Sie müssen sehr flexibel sein, auch noch vor Ort.
Man muss ständig improvisieren. Also so wie man das manchmal vielleicht von hier kennt, dass man mit einem Skript und einem Plan losgeht und alles irgendwie versucht, an diesem Plan abzuarbeiten, das kann man völlig vergessen. Also man muss wirklich ständig mit einem sehr wachen Kopf, mit offenen Augen, mit offenen Ohren dort durch die Gegend laufen. Und also man muss wirklich sehr flexibel sein, ja.
Und es lauert ja auch ständig irgendwo immer auch Gefahr. Wie geht man damit um als Reporterin?
Also in den wirklich gefährlichen Regionen, in denen wir unterwegs waren, hatten wir immer einen Sicherheitsberater dann dabei. Weil wenn man selber dreht, dann bin ich quasi fokussiert auf mein Interview und darauf, mit Leuten zu sprechen, die Situation zu filmen. Der Kameramann ist auch dabei zu drehen und unser Techniker, entweder dreht er noch mit einer zweiten Kamera oder ist eben dabei, den Ton zu machen. Keiner von uns kann eigentlich permanent den Rücken des anderen decken. Und das ist aber wichtig, dass jemand die Situation im Blick hat und merkt, weil beispielsweise, wenn man auf einem Markt dreht oder so, auf einem Markt, vor dem es vor ein paar Tagen noch ein Selbstmordattentat gegeben hat und dort mit den Leuten versucht zu sprechen, warum sie wieder zurückgekommen sind, dann ist ja die Gefahr nach wie vor dort. Und keiner von uns hat aber die Zeit zu gucken, wechselt hier die Stimmung oder sagen die irgendwas Aggressives über uns? Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man jemanden dabei hat, der sich erstens auskennt und der für uns einfach nur die Situation im Blick hat.
Sie haben ja dann auch mit Frauen gesprochen, deren Männer oder männliche Verwandte teilweise auch von Boko Haram-Mitgliedern umgebracht wurden, gefoltert wurden. Also Frauen, die hochtraumatisiert sind, auch Frauen, deren Kinder von Boko Haram entführt wurden, das, was ja hier auch sehr durch die Medien ging bei uns. Wie war das für Sie, wenn Sie diesen Frauen begegnet sind, die so hochtraumatisiert sind? Konnten Sie da in so einer Rolle der Berichterstatterin bleiben? Oder ist da nicht schon auch so ein bisschen was dabei, jetzt komme ich hier so mit meinem, ich sage mal, etwas übertriebenen voyeuristischen Blick einer westlichen Reporterin, die da jetzt etwas transportieren will in ihr Heimatland?
Ja, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat und ich glaube, dass es über ein zwischenmenschliches Verhältnis in dem Moment auch funktioniert. Also ich bin dann auch schon emotional. Natürlich versuche ich immer eine gewisse Distanz zu wahren, weil ich glaube, dass ich dann den Job hätte gar nicht richtig lange machen können. Aber bei den meisten Frauen war ja auch das Bedürfnis da, zu sagen, ich will meine Geschichte erzählen, weil ich will, dass die Welt das weiß und etwas unternimmt, weil die haben oft dann nicht mehr das Vertrauen in ihre eigene Regierung gehabt oder in ihre eigenen Sicherheitsbehörden und haben das auch wirklich das Bedürfnis gehabt, ihre Geschichte zu erzählen. Dass es auf beiden Seiten schwierig war, war oft so. Also ich habe Frauen gehabt, die teilweise so sehr geweint haben, dass wir immer wieder unterbrechen mussten und ich immer wieder gefragt habe, möchtest du wirklich weiterreden? Und die haben dann teilweise auch darauf bestanden, ja.